Die Nachbarschaft in Hightsville in der Nähe von New York ist am Abend des 31. März 1848 alarmiert. Seltsame Klopfgeräusche dringen aus dem Haus der Familie Fox. Die Schwestern Maggie und Kate Fox, damals 14 und 11 Jahre alt, behaupten, sie hätten Kontakt zu einem Toten aus dem Jenseits aufgenommen. Angeblich sei ein Handwerker vor langer Zeit in ihrem Haus ermordet worden. Jeden Abend wiederholt sich das unheimliche Schauspiel. Zuerst kommen nur die Nachbarn, um sich das Spektakel anzusehen. Dann belagern Hunderte das Haus. Schließlich touren die Fox-Schwestern mit ihrer vermeintlich übersinnlichen Gabe durch die USA. Überall nehmen sie angeblich Kontakt auf zu den Toten. Seancezirkel entstehen in vielen Städten. Maggie und Kate Fox werden als Geisterbeschwörerinnen berühmt und lösen eine regelrechte Spiritismuswelle aus.
Ich bin Mirko Drotschmann, ihr hört Terra X History, der Podcast. Vielleicht habt ihr euch gerade ein bisschen gegruselt. Die Fox-Schwestern gelten als die Erfinderinnen des Spiritismus. Aber ihre Geschichte stellte sich als riesiger Schwindel heraus. 1888, also erst 40 Jahre nach der angeblich ersten Kontaktaufnahme ins Reich der Toten, gaben Maggie und Kate Fox zu, die lauten Klopfgeräusche bei Seancen mit ihren Finger- und Zehengelenken erzeugt zu haben. So geschickt, dass es keiner mitbekommen hat. Und falls ihr jetzt denkt, ja klar, 19. Jahrhundert, noch in den 1990er Jahren gab es eine Sendung namens X-Faktor, das Unfassbare. Vielleicht kennt der ein oder andere die Sendung noch. Darin wurden mysteriöse Geschichten erzählt, oft von Geistererscheinungen oder anderen übersinnlichen Dingen, die Menschen offenbar oder angeblich passiert sind. Die Sendung passte wie schon Ende des 19. Jahrhunderts die Fox-Schwestern zum Zeitgeist. Esoterische Vorstellungen und okkulte Praktiken erlebten in den 1980er und 1990er Jahren einen Boom. Esoterik und Okkultismus finden sich früh in der Geschichte. Schon im alten Babylon deuteten die Menschen die Sterne, um etwas über ihre Zukunft zu erfahren. Und Feldherren wie Alexander der Große befragten Orakel, wenn sie in den Krieg ziehen wollten. Aber warum? Warum blühten ausgerechnet in der Zeit der Aufklärung der Spiritismus und der Glaube an Vorsehung und Übersinnliches wieder auf? Und stimmt es, dass US-Präsident Ronald Reagan kaum einen Schritt tat, ohne vorher seine Astrologin zu befragen? Wir versuchen in dieser Podcast-Folge im wahrsten Wortsinn etwas Licht in das Dunkel der okkulten Praktiken der Esoterik zu bringen und auch die Frage zu beantworten, welchen Einfluss der Mond eigentlich auf uns Menschen hat.
Die Sonne erwärmt den Erdkreis auch dann, wenn sie hinter den Wolken verborgen ist. Ebenso kann die Art zu denken und zu urteilen das Publikum aufklären, wenn der Esoteriker die ersten Prinzipien, auf welche er sich gründet, nicht sehen lässt.
Der Philosoph Christoph Meiners hat 1772 eine Schrift veröffentlicht, in der er von einer sogenannten esoterischen Philosophie spricht. Dieser Band ist eine der frühen Schriften, in denen der Begriff auftaucht. Meiners verbindet das, was er als esoterisch bezeichnet, mit der Freimaurerei und mit einer besonderen Art des philosophischen Denkens. Nur der Esoteriker sehe klar und habe geheimes Wissen. Hellsehen, das zweite Gesicht, Kontakt zum Reich der Toten oder Gedankenübertragung sei nur ganz bestimmten Menschen möglich. Den anderen bleibe es verborgen. Denn Okkultismus kommt vom lateinischen Wort occultus und bedeutet eben verdeckt, verborgen oder geheim. Im Grunde ist es genau dasselbe wie Esoterik, nur eben ein anderer Begriff. Okkultismus oder Esoterik sind auf jeden Fall ein Sammelsurium von sehr vielen, sehr unterschiedlichen Dingen.
Geisterbeschwörung,
Sterne deuten,
Orakel befragen,
Karten legen,
Auspendeln,
Hellsehen,
Wahrsagen,
Wunderheilung,
Wünschelroutengänger,
Anthroposophie.
Was genau alles unter die Begriffe Okkultismus und Esoterik fällt, ist wissenschaftlich nicht genau festgelegt. Interessant ist, dass es immer auch auf den Blickwinkel oder die Epoche ankommt, in der etwas als okkult oder esoterisch angenommen wird. Meistens sind es Dinge, die man sich nicht anders erklären kann. Für manche Historiker beginnt die moderne Esoterik erst mit dem Zeitalter der Aufklärung, also im 17. oder 18. Jahrhundert. Aber schon viel länger begleitet der Glaube an Übersinnliches, an die Kraft des Hellsehens und Wahrsagens, an Orakel oder Sternendeuter die Menschen.
Die Germanen glauben sogar, den Frauen wohne etwas Heiliges und Seherisches inne. Deshalb achten sie auf ihren Rat und hören auf ihren Bescheid.
Schreibt der römische Senator und Geschichtsschreiber Tacitus um das Jahr 98 nach Christus.
Wir haben ja zur Zeit des verewigten Vespasians erlebt, wie die germanische Seherin Veleda lange Zeit bei vielen als göttliches Wesen galt.
Die Seherin Veleda gehört dem Stamm der Brukterer an, die im Gebiet des heutigen Westfalens leben. Angeblich kommuniziert sie über einen Boten mit der Außenwelt. 69 nach Christus soll sie die Bataver und andere niedergermanische Stämme davon überzeugt haben, gegen die Römer ins Feld zu ziehen. Sie sagt ihre Siege voraus. Nicht aber, dass die Römer den Aufstand im Jahr 70 nach Christus niederschlagen werden.
Auf Vorzeichen und Losorakel achtet niemand so viel wie sie. Und der verbreitete Brauch, Stimme und Flug der Vögel zu befragen, ist auch hier bekannt. Hingegen ist es eine germanische Besonderheit, auch auf Vorzeichen und Hinweise von Pferden zu achten.
Nicht nur bei den Germanen wurde auf Vorzeichen oder auf Seherinnen wie Veleda gesetzt, wenn es um politische Entscheidungen ging. Das zieht sich durch die Geschichte. Auch die Kelten glaubten etwa an die magischen Kräfte ihrer Druiden. So schrieb der römische Historiker Pompeius Trogus um das Jahr 1 herum über das keltische Volk der Gallier:
Was die Praxis der Auguren, also der Zeichendeuter, angeht, so übertreffen die Gallier alle anderen Nationen.
Germanen oder Kelten, Inka oder Maya. Der Glaube an die Sterne, an Vorzeichen oder das Schicksal zieht sich durch alle Kulturen und Epochen. Es ging darum, alles in das herrschende Weltbild einzuordnen. Auch das, was man mit dem jeweiligen Wissen der Zeit nicht erklären konnte. Im antiken Griechenland verfeinerte man die Techniken der Zukunftsvoraussage. Beim griechischen Dichter Homer lesen wir in seiner Ilias zum ersten Mal von der Seherin Kassandra. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geschichte. Kassandra, eine Tochter des trojanischen Königs Priamos, warnte vor dem hölzernen Pferd, mit dem die Griechen in die Stadt eindringen wollten. Leider glaubte ihr keiner, denn Kassandra war als Schwarzseherin berüchtigt. Und es kam, wie es kommen musste. Man schlug Kassandras Warnung in den Wind. Die Griechen täuschten ihren Abzug vor, ließen ein mächtiges, hölzernes Pferd zurück, das die Trojaner in ihre befestigte Stadt zogen. Nachts kletterten griechische Soldaten aus dem Bauch des Pferdes, um die Stadttore zu öffnen, und Trojas Untergang war besiegelt. Was bei den Griechen auch sehr beliebt war, das Befragen von Orakeln. Und da ist das Orakel von Delphi sicher das weltweit bekannteste. Etwa von 800 vor bis 400 nach Christus pilgerten die Menschen nach Delphi, um Hilfe bei Entscheidungen zu finden. Der Tempel war Apollon gewidmet, der auch zuständig für Weissagungen war. Delphi wurde so etwas wie das geistige Zentrum der damals bekannten Welt. Pythia, eine weibliche Priesterin, diente als Medium und verkündete die Orakelsprüche. Aber nicht immer dann, wenn es manche Herrscher wissen wollten. Angeblich besuchte auch der makedonische König Alexander, den man später den Großen nannte, Delphi, bevor er gegen die Perser in den Krieg zog. Das war im Jahr 335 vor Christus. Aber das Orakel hatte, flapsig formuliert, schon Feierabend. Daraufhin soll Alexander wutentbrannt Pythia an den Haaren in den Tempel gezogen haben, um an seinen Orakelspruch zu kommen. Sie soll gerufen haben:
Lass ab von mir! Du bist doch unüberwindlich!
Angeblich soll Alexander der Große damit zufrieden gewesen sein und war, wie wir heute wissen, schließlich einer der erfolgreichsten Feldherren der Antike. Das Vertrauen auf Orakel und Seher zieht sich durch die Geschichte. Im Mittelalter etwa galt die Benediktineräbtissin Hildegard von Bingen als Seherin, die ein hohes Ansehen besaß und von den einflussreichsten Menschen ihrer Zeit um Rat gefragt wurde. Und im 16. Jahrhundert war ein gewisser Nostradamus am Hof des französischen Königs Heinrich II. Wichtiger Berater in Zukunftsfragen. Angeblich ließ Heinrichs Gattin Katharina von Medici für jedes ihrer Kinder ein Geburtshoroskop von Nostradamus erstellen. Wobei wir bei der Astrologie wären. Diese okkulte Praxis blickte zu Lebzeiten Katharina von Medicis bereits auf eine lange Geschichte zurück. Seit Jahrtausenden versuchen die Menschen auch mit Hilfe des Kosmos zu verstehen, wie das Leben auf der Erde funktioniert.
Vor 7000 Jahren errichten jungsteinzeitliche Bauern eine kreisrunde Grabenanlage in Goseck im heutigen Sachsen-Anhalt. Vermutlich nutzen die Menschen sie für Rituale, essen hier gemeinsam und beobachten den Himmel. Die Eingänge der Anlage richten sich nach der Sonne. Es wird die Winter- und die Sommersonnenwende bestimmt. Die Menschen begreifen zum ersten Mal, dass die Sonne das Leben auf der Erde beeinflusst. Die Anlage gilt als der früheste archäologische Beleg für systematische Himmelsbeobachtungen.
Als sich der Ackerbau überall in Europa verbreitete, entstanden solche Steinkreise an vielen Orten. Stonehenge in Südengland ist wahrscheinlich einer der bekanntesten. Nicht nur die Sonne interessierte die Menschen, auch der Mond und die Sterne gaben Rätsel auf. Ein paar tausend Jahre nach dem Bau von Gozek beobachteten babylonische Gelehrte in Mesopotamien den Nachthimmel. Die Konstellationen von Sternen, Planeten, von Mond und Sonne waren für sie göttliche Zeichen. Es war die Geburtsstunde der Astronomie als Wissenschaft von den Gestirnen. Die Astrologie, also die Deutung der Gestirnskonstellationen, gehörte damals noch mit dazu.
Wenn am ersten Tag des Mondes Nisanu eine Sonnenfinsternis stattfindet, wird der König von Akkad sterben.
Auf Keilschrifttafeln finden Wissenschaftler mehr als 7000 babylonische Omina-Texte. Die dargestellten Vorzeichen und Vorhersagungen basieren auf Himmelsbeobachtungen. Die meisten beziehen sich auf Könige und Länder, die sogenannte Mundan-Astrologie. Gefunden werden viele dieser Texte in der Palastbibliothek von König Assurbanipal, der im 7. Jahrhundert vor Christus über das Assyrische Reich herrscht.
Teoman erstrebte Böses. Im 4. Monat zog eine Mondfinsternis von der 3. Nachtwache hin zum Sonnenaufgang.
Auch für militärische Zwecke werden die Sterne gedeutet. König Assurbanipal gewinnt eine Schlacht gegen König Teoman von Elam. Weil, so die Deutung, der Mond richtig steht.
Der Mond zeigte mir seine Entscheidung für das Ende der Regierung des Königs von Elam und den Untergang seines Landes, die nicht geändert werden kann.
Wahrscheinlich nutzten die Babylonier hohe Tempelanlagen für die Beobachtung des Nachthimmels. Sie dokumentierten die Position des Mondes und der Sterne. Und sie erfanden ein Koordinatensystem, um den Himmel einzuteilen. Den Tierkreis. Die Menschen beobachteten, wie die Sonne von der Erde aus gesehen im Laufe des Jahres durch 12 Sternenbilder wanderte. Jeder Monat wurde daher einem Sternenbild zugeordnet. Steinbock, Widder, Löwe und so weiter, ihr wisst Bescheid. Zwar stimmt diese Einteilung nach heutigem Wissen der Astrophysik so nicht mehr, aber das System der 12 Tierkreiszeichen gilt bei uns bis heute.
Mit Sonne in Stier und Mond in Steinbock sind sie praktisch veranlagt und sehr zuverlässig. Sie überlassen wenig dem Zufall, sondern nehmen die Dinge selbst in die Hand. Sie neigen zu Selbstkritik und Bewertungen, sie sind ausgesprochen ehrgeizig und sehnen sich nach einer bedeutenden Position.
Ja, wenn ihr jetzt denkt, das klingt so ein bisschen nach Mirko, dann habt ihr richtig gelegen. Zumindest wenn man den Sternen glaubt, das wäre nämlich ein Teil meines Persönlichkeitshoroskopes, das man sich mit ein paar Klicks kostenlos im Internet erstellen kann, habe ich auch gemacht. Ob das jetzt zutrifft, naja, das sei mal dahingestellt. Horoskope sind auf jeden Fall bis heute sehr beliebt und das auch nicht nur bei uns. Auch in China glauben viele Menschen, dass die Sterne die Charaktereigenschaften eines Menschen bestimmen. Nur wird das chinesische Horoskop ganz anders erstellt als das, das wir kennen. Danach bin ich nicht Stier, sondern Tiger und gelte als impulsiv und gewagt. Den ersten Horoskope-Hype gab es im antiken Rom. Damals ließen sich nicht nur die Herrscher in die Sterne gucken, sondern auch die einfachen Leute. Die Astrologie galt als Wink der Götter. Sie blieb auch bedeutsam, als die katholische Kirche im 4. Jahrhundert verbot, Horoskope zu erstellen. Astrologen gab es in den folgenden Jahrhunderten trotzdem fast an jedem europäischen Hof. Feldherren und Machthaber befragten die Sterne, wie etwa Albrecht von Wallenstein, Heerführer im Dreißigjährigen Krieg. Aber die Sternenforscher wurden im 17. Jahrhundert zunehmend kritischer. Der Astronom und Astrologe Johannes Kepler, der in Diensten Wallensteins stand, kam deshalb zu dem Schluss:
Wer darauf aus ist, aus der Gestirnung bestimmte Ereignisse und Schicksale abzuleiten, der ist wahrlich noch nie recht in die Schule gegangen. Wenn das Raten auf Ja und Nein gerichtet ist, so trifft man allerwegen ungefähr zur Hälfte und irrt zur Hälfte.
Kepler wurde von Wallenstein durch Giovanni Battista Zeno ersetzt, der unter dem Namen Zeni bekannt wurde. Wer manchmal Kreuzworträtsel löst, ist auf die Frage nach Wallensteins Astrologen mit Sicherheit schon mal auf ihn gestoßen. Falls nicht, jetzt wisst ihr Bescheid. Zeni deutete für Wallenstein bis zu dessen Ermordung im Jahr 1634 die Sterne. Der große Feldherr soll Zeni auf jeden seiner Feldzüge mitgenommen haben, um immer ein tagesaktuelles Horoskop, sozusagen in der Tasche zu haben. Ende des 17. Jahrhunderts wendeten sich die Menschen im Zuge der Aufklärung von Religion und Kirche ab und die Säkularisierung begann. An die Stelle von Übersinnlichem trat das Weltliche und Rationale. Die Vernunft ersetzte Gott. Zumindest in der Theorie, denn alles konnten sich die Menschen auch damals natürlich nicht wissenschaftlich erklären. Und ausgerechnet zur Zeit der Französischen Revolution, die 1789 begann, hatten Horoskope und andere okkulte Praktiken Hochkonjunktur. In Frankreich wird Marie-Anne Lenormand zur berühmten Kartenlegerin, von der sich nicht nur Revolutionäre wie Jean-Paul Marat oder Maximilien de Robespierre ihre Zukunft haben weissagen lassen. Auch Napoleon Bonaparte und seine Frau Josephine sollen Kunden von Lenormand gewesen sein. Sie wurde durch das Kartenlegen nicht nur berühmt, sondern auch reich und polizeibekannt. Wahrsagerei stand nämlich eigentlich unter Strafe. Der legendäre Polizeiminister Joseph Fouché ließ Marie-Anne Lenormand damals überwachen. In einer Polizeiakte hieß es:
Sie betätigt sich als Kartenlegerin. Die Dummköpfe der oberen Schichten kommen in ihren Kutschen angereist, um sie zu konsultieren. Besonders Frauen kommen in Scharen.
Marie-Anne Lenormand wirkte in einer Zeit, in der die Menschen offenbar besonders empfänglich waren für Okkultes und Esoterisches. Mitte des 19. Jahrhunderts entstand dann das, was wir heute unter moderner Esoterik verstehen. Wegbereiter war die sogenannte Theosophie. Und mit ihr ist ein Name ganz eng verknüpft. Und zwar der von Helena Blavatsky.
Ich kann Objekte fliegen lassen.
Ob die gebürtige Deutschrussin Helena Blavatsky das genauso gesagt hat, ist nicht überliefert. Fest steht, seit ihrer Kindheit behauptet sie, Kontakt zu Geistern aufnehmen zu können. 1831 in der heutigen Ukraine in eine Adelsfamilie hineingeboren, wird sie mit 17 Jahren an einen russischen Vizegouverneur im heutigen Armenien verheiratet. Nach wenigen Monaten Ehe macht sie sich aus dem Staub. 1848 beginnt eine lebenslange Odyssee rund um den Globus. Helena Blavatskys spiritueller Weg beginnt etwa zur gleichen Zeit, als die Fox-Schwestern in den USA mit ihren Geisterbeschwörungen für Furore sorgen. Auch Blavatsky behauptet, übersinnliche Fähigkeiten zu besitzen und hält spiritistische Sitzungen ab. Und sie glaubt an die Wiedergeburt. Vieles im Leben der Helena Blavatsky bleibt okkult, also verborgen. Angeblich sei sie Kunstreiterin in Konstantinopel gewesen, in Kairo schließlich Schülerin eines koptischen Magiers und in Tibet sei sie in Kontakt mit sogenannten Meistern, spirituell besonders hochentwickelten Menschen getreten. Gesichert ist, 1875 gründet sie mit anderen in New York die Theosophische Gesellschaft. Ihr Leitspruch?
Keine Religion ist höher als die Wahrheit.
Blavatsky und ihre Mitstreiter wollen eine Art universelle Religion gründen und übersinnliche Erkenntnisse erreichen. Dies sei aber leider nur Eingeweihten möglich. Allen voran natürlich Blavatsky selbst. 4 Jahre nach ihrer Gründung verlegen die Theosophen ihr Hauptquartier nach Indien. Hier sei
die uralte Weisheit noch am besten erhalten.
1884 kommt es innerhalb der Theosophischen Gesellschaft zu einem Skandal. Die sogenannte Coulomb-Affäre. Das Mitglied Emma Coulomb enthüllt, Helena Blavatsky habe vermeintliche Briefe von Meistern der Weisheit, die angeblich in einem Schrein aus dem Nichts erschienen, selbst verfasst und an Mitglieder verschickt. Helena Blavatsky flieht aus Indien und verbringt ihre letzten Lebensjahre in Europa. Ihr Ruf ist massiv beschädigt, dennoch gilt sie in der Szene als Stammmutter der deutschen Esoterik. Sie stirbt am 8. Mai 1891 in London.
Ja, und über die Entstehung der modernen Esoterik und auch über Helena Blavatsky spreche ich jetzt noch etwas ausführlicher mit dem Religionswissenschaftler Hartmut Zinser. Herr Zinser, hallo, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Also guten Morgen, Herr Trotschmann.
Ich verrate jetzt natürlich nicht Ihr Geburtsdatum, aber was ich sagen kann, ist, dass Sie Sternzeichen Skorpion sind, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wenn man den Astrologen glaubt, dann müssen Sie viel Humor haben, ehrlich sein, aber auch ziemlich gerne streiten. Wenn Ihnen jemand sowas erzählt wie ich gerade, was entgegnen Sie dann?
Als erstens sage ich, ich kümmere mich um die Sternzeichen nicht. Und ich weiß sie auch nur, weil andere mir sie gesagt haben. Man kommt ja gar nicht drum herum heute. Zweitens, Humor Ja, das müssen Sie entscheiden und nicht ich. Ich streite mich allerdings gerne in der Wissenschaft, während ich bei allen anderen Sachen im privaten Umgang immer nach Kompromissen suche, die für alle erträglich sind, weil sich da streiten ist sinnlos. Und da suche ich lieber nach Kompromissen. In der Wissenschaft allerdings nicht.
Über Streit in der Wissenschaft sprechen wir nachher noch ein bisschen genauer. Jetzt müssen wir aber erstmal eine Begriffsklärung vornehmen. Astrologie ist ja ein Teil des Okkultismus und da schwirren jede Menge Definitionen im Raum herum. Deshalb vorab mal die Frage, worüber reden wir da genau? Ist denn Okkultismus das gleiche wie Esoterik?
Für mich ist Okkultismus und Esoterik das gleiche. Allerdings muss man sagen, dass manche Leute den Begriff Okkultismus ablehnen und Esoterik bevorzugen, weil es griechisch ist und das hört sich vornehmer an. Obwohl sie die gleichen Vorstellungen haben und die gleichen Praktiken ausüben. Was Okkultismus und Esoterik ist, ist etwas sehr Kompliziertes. Es gibt nämlich keine wirklich brauchbaren Definitionen und Bestimmungen dafür. Man kann sagen, es ist auf der einen Seite eine oppositionelle Religion. Andererseits behaupten Okkultisten und Esoteriker, sie seien eigentlich Wissenschaftler und hätten Zugang zum höheren Wissen mit ihren Methoden und ihre Wissenschaft sei eigentlich die wahre und unsere normale Wissenschaft sei da noch nicht hingekommen. Und dann drittens gibt es noch Unternehmungen, die sind auch schon alt, die hat Blavatsky heftig vertreten, die sagte also, die Katastrophe der europäischen Kultur ist die Trennung von Glauben und Wissen und die Esoterik oder der Okkultismus ist eine Wiedervereinigung von Glauben und Wissen. Ja, nun können wir aussuchen, was wir damit anfangen.
Helena Blavatsky werden wir auch gleich noch ein bisschen genauer untersuchen. Jetzt schauen wir aber erstmal noch in die Zeit, in der Okkultismus und die moderne Esoterik entstanden sind. Das ist Mitte des 18. Jahrhunderts. Wieso denn gerade zu diesem Zeitpunkt? Was ist da passiert? Hängt das mit der Aufklärung zusammen? Was ist der Hintergrund?
Es sind vielerlei Entwicklungen, die dazu beigetragen haben. Nun, wir haben verschiedene Umbrüche. Erstens, wir haben eine heftige Religionskritik im 18. Jahrhundert, vor allen Dingen in Frankreich. Und wir haben die Französische Revolution. Die Französische Revolution macht mit dem Absolutheitsanspruch der Kirche Schluss und verkündet die Religionsfreiheit. Und was man dann sukzessive bald entdeckte, war, dass das ja nicht nur bedeutet, dass ich mir eine Religion wählen kann, und nicht mehr derjenigen anhängen muss, die mein Landesherr vertritt oder die einen Diktator vertritt, sondern dass ich auch eine Religion anbieten kann. Und so entstehen eine Unmenge von Gruppierungen. Dann ist es so, die viele religiöse Lehren werden ja durch die Wissenschaften sehr heftig kritisiert. Sie hatten anfangs durchaus noch Größenfantasien, von wegen sie könnten die ganze Welt mit Hilfe der Wissenschaft besser regieren oder für die Menschen besser. Und das haben sie später aufgegeben, weil die Wissenschaft kann uns zwar etwas über die Bedingungen des Lebens sagen, können uns aber nicht die Frage beantworten, ja, warum soll ich denn leben? Was ist der Sinn des Lebens? Und wie soll ich mein Leben einrichten? Menschen kommen immer wieder in die Situation, dass sie vor eine Frage gestellt sind, die sie beantworten müssen und nicht können. Und was macht man dann? Man greift zu dem Pendel zum Beispiel oder zu den Tarotkarten. Und das hat natürlich einen großen Vorteil, man ist von der Verantwortung entlassen.
Sie haben vorhin schon einen Namen genannt. Helena Blavatsky ist jemand, die man immer verbindet mit der Esoterik. Welche Rolle spielt sie denn in der Geschichte der Esoterik mit ihrer Geheimlehre?
Eine große. Blavatsky hat zusammen mit anderen 1875 eine esoterische Gesellschaft gegründet, oder sie sprach noch mehr von Okkultismus, mit der sie die behaupteten Merkwürdigkeiten, sage ich mal, oder Vorführungen, also die Phänomene untersuchen wollte. Und sie hat ein umfassendes Werk, das zugleich die erste systematische Zusammenfassung ist, vorgelegt, nämlich die Geheimlehre, davor ein anderes Buch, die verschleierte Isis. Und darin vertritt sie die Position, also in der Geheimlehre die Position, dass am Anfang der Geschichte Religion und Wissen alles wunderbar war und dann kamen unsittliche Priester, die haben das auseinanderdividiert und so setzte die Katastrophe ein und sie hat den Schlüssel bekommen und die Information, wie es wieder zusammengeführt werden kann und das macht sie. Und ich weiß nicht, wie viele Leute Blavatsky gelesen haben, es sind wirklich 4 dicke Bände, ich habe sie unten im Keller, aber sie wird häufig angeführt, ihre Werke werden sozusagen als Steinbruch verwendet für irgendwelche Sachen, die gemacht werden. Und kam dann in Verruf mit dem berühmten Briefen, wo dann nachgewiesen werden konnten, es waren Fälschungen. Das ist ein Problem, dem wir im Okkultismus und der Esoterik immer wieder begegnen, dass viele Leute absichtlich oder unabsichtlich betrügen. Also die meisten esoterischen Medien oder Sensitiven konnten bei experimentellen Versuchen überführt werden, dass sie entweder Betrüger sind oder ihre Aussagen nicht wiederholen können. Nun, Wiederholung ist ein Grundprinzip der Wissenschaft. Ein Experiment muss man wiederholen können. Wenn man es nicht wiederholen kann, ist es eine Anekdote.
Aber daran angeschlossen noch eine provokante Frage, die jetzt hoffentlich niemanden beleidigt, der religiös ist. Aber es gibt ja schon einige Parallelen zu religiösem Glauben. Da, wie der Name schon sagt, glaubt man ja auch an Dinge, die man so nicht beweisen oder nicht sehen kann. Wo würden Sie da die Abgrenzung machen zwischen Okkultismus und Religion?
Religion ist eine kollektive Angelegenheit. Sie bringt Religionen, alle Plural muss ich da sagen, sie bringt unter ihren Mitgliedern solidarisches und moralisches Verhalten hervor. Und das ist eine kulturelle Schöpfung, die man sehr loben kann und ohne die unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde. Gut, es gibt auch andere Instanzen, die das schaffen. Und Esoterik bringt eine solche solidarische und moralische Gemeinschaft nicht hervor. Jeder kann irgendwas glauben und machen, aber wenn Sie die Geschichte von den okkulten oder esoterischen Gesellschaften sich angucken, auch die theosophische Gesellschaft von Blavatsky, die haben sich immer gespalten, gezankt und sind dann auseinandergegangen. Und wenn Sie heute beobachten, den praktischen Gebrauch, dann haben die einen die Auffassung, andere haben jene Auffassung und das ist keine Grundlage für eine verbindliche Moral. Also die Esoteriker bilden keine verbindlichen Gemeinschaften und wem es in einer Gemeinschaft nicht gefällt, der gründet eine eigene. Ich meine, das ist ja vielleicht auch sympathisch, weil ein radikaler Individualismus, aber er kann eine Aufgabe der Religion nicht erfüllen. Und dann ist das Problem, die Religion sagt, man muss an Gott glauben. Und dass die Bibel Gottes Wort ist. Die Esoteriker sagen, ja, aber wir wissen es besser. Wir haben das Wissen in der Hand und können es überprüfen und werden es mit Hilfe unserer Mittel auch beweisen. Und diese Aussage machen die Religionen heute so nicht mehr. Sie vermeiden alle Aussagen über, sagen wir, objektive Erscheinungen. Die Esoteriker machen das rastlos. Was sie alles wissen, da staune ich nur und denke mir, ach, ich armer kleiner Wicht. Aber gut.
Eine Gemeinsamkeit, die man auf jeden Fall feststellen kann bei Esoterik und Religion, ist, dass sie dann besonders viel Zulauf bekommen, wenn sich die Gesellschaft oder die Gesellschaften in einer Krise befinden. Das hat man zum Beispiel in der Corona-Pandemie bemerkt. Da hat die Esoterik-Szene großen Zulauf bekommen. War das in der Geschichte schon immer so?
Es wird jedenfalls in den Theorien behauptet, dass Esoterik eine Antwort auf Krisen Phänomen sein. Das war im Ersten Weltkrieg so, in den 20er Jahren so. Sicherlich haben wir seit der Französischen Revolution, sage ich einfach mal so als Datum, einen Umbau der Gesellschaft. Wir haben die Industrialisierung, die Auflösung der verbindlichen Verwandtschaftsbeziehung. Wir haben eine unendliche Fülle von Änderungen und ja, die Leute brauchen aber Antworten und sie brauchen Trost. Sehen Sie, und wie weit verbreitet Esoterik und Okkultismus wirklich sind, weiß niemand. Ich habe jetzt vor über 25 Jahren empirische Erhebungen gemacht, unter Schülern vor allen Dingen, dann aber auch unter Erwachsenen, vor allen Dingen aber des zweiten Bildungsweges und der Ausbildung, und konnte damals feststellen bei den Schülern, dass 3/4 meinen, sie seien recht gut, und die Erwachsenen damals auch über Esoterik informiert. Die Hälfte wollten mehr wissen, etwa 25%. Knapp ein Viertel gab an, sie hätten die ein oder andere Praxis auch schon mal ausprobiert. Und es wird auch vielfach zur Unterhaltung gemacht, um sozusagen einer Party um Mitternacht einen besonderen Kick zu geben. Und vielleicht ist es so, dass wir die ganze Esoterik-Sache, ich selber auch und meine Untersuchung auch, etwas überschätzen, weil sie einfach eine Erweiterung unseres Unterhaltungsangebotes ist. Wenn man es nicht ernst nimmt und sich davon beeindrucken lässt, dann ist dagegen noch nichts zu sagen.
Vieles, was Sie uns heute hier erzählt haben, war für mich vollkommen neu und sehr spannend. Herzlichen Dank für die Einblicke in die Geschichte der Esoterik, aber gleichzeitig auch die Parallelen zum Beispiel zu Religion. Denn es scheint ja so zu sein, dass wir Menschen es einfach brauchen, an etwas Übersinnliches zu glauben. Das haben Sie jetzt ja schon mehrfach auch erwähnt. Es geht einfach nicht anders, oder? Und wird auch so bleiben.
Wir kennen die Zukunft nicht. Und die Zukunft zu erkunden ist eine der ältesten Aufgaben der Religionen. Also wenn Sie mal die Odyssee gelesen haben oder lesen, im 11. Gesang fährt Odysseus in die Unterwelt, um die Toten zu befragen, den Toten Seher Theresias. Und alle Religionen haben Methoden, um die Zukunft in Erfahrung zu bringen. Das Christentum und eigentlich auch das Judentum verbieten das. Das Verbot reicht aber nicht hin, also macht man das meistens ohne religiöse Interpretation. Die Astrologie, die ursprünglich mal Teil der mesopotamischen Religionen war, ist heute ein Verfahren, um die Zukunft zu erkennen, durch Entsprechungen und Imagination und was auch immer.
Ob es dann am Schluss erfolgreich ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ganz herzlichen Dank Ihnen auf jeden Fall für diese Einblicke. Im ausgehenden 19. Jahrhundert erlebte die Esoterik eine Blütezeit. Anhänger der Theosophie vernetzten sich weltweit, in Deutschland, in den USA, in Indien. Es entstanden verschiedene Gesellschaften oder Gemeinschaften, die teilweise sogar gegeneinander konkurrierten. Und es entwickelten sich auch neue Ausformungen der theosophischen Lehre, wie die antisemitisch-rassistische Ariosophie in Österreich, in der Ideen von Blavatsky mit der Rassenlehre von Arthur de Gobineau verbunden wurden. Genau zu dieser Zeit betrat auch ein Mann die esoterische Bühne, dessen Name auch heute noch vielen bekannt ist. Rudolf Steiner. 1902 wird er Mitglied der Theosophischen Gesellschaft.
Und fängt innerhalb kürzester Zeit an, eine gigantische Kosmologie zu entwerfen, die die Intentionen der Götter bei der Schöpfung, unser Leben nach dem Tod und vor der Geburt, allerlei höhere Wesen und Welten enthält.
Sagt Ansgar Martins. Er ist Religionsphilosoph und forscht an der Hebräischen Universität in Jerusalem unter anderem zu Anthroposophie und Theosophie.
Der Appeal an Rudolf Steiner ist immer, dass er eben nicht nur die ganzen höheren Welten der Esoterik beschreibt, sondern dazu immer sagen kann, er ist ja auch Philosoph. Es ist für Anthroposophen ganz wichtig, das ist Wissenschaft. Wir sind Wissenschaft, wir glauben das nicht, sondern das ist Erkenntnis. Und das gelingt dadurch, dass Steiner in seiner Biografie diesen Weg vom Philosophen zum Esoteriker hingelegt hat.
Schon kurz nach seinem Beitritt wird Steiner Generalsekretär der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft. Aber er hat ganz andere Ideen als zum Beispiel Helena Blavatsky. 1910 wird der Inder Jiddu Krishnamurti zum neuen Weltlehrer und spirituellen Führer der Theosophischen Gesellschaft in Indien ernannt.
Und das ist auch der Punkt, an dem Steiner irgendwann aussteigt. Denn die meisten Theosophen glauben, Indien ist das Zentrum der Weltweisheit. Steiner sagt aber irgendwann, es ist das Christentum. Das Christentum ist größer als alle Religionen. Und das ist der weltanschauliche Konflikt, an dem sich Theosophie und Anthroposophie trennen und irgendwie auch inhaltlich unterscheiden. Anthroposophie versteht sich als die Essenz des Christentums.
1913 gründet Steiner schließlich die Anthroposophische Gesellschaft.
Steiner hat erstmal nur ganz wenige Anhänger, aber nach dem Ersten Weltkrieg, also wieder große Krisenjahre, strömen denen dann tausende Leute zu. Seine Vorträge werden von einer großen Konzertagentur gebucht und organisiert. Und es gibt Interviews mit ihm in der Presse. Also man merkt, Steiner steht immer im Austausch mit der Zeit und mit einem begierigen Publikum.
Rudolf Steiner hat sich zu dieser Zeit mit mehr als 6000 Vorträgen eine ganz eigene Weltanschauung zusammengebaut. Da geht es um geistige Wesen, Inkarnation und sogenannte Wurzelrassen. Steiners Werke und Thesen werden von vielen gehört, aber auch schon zu seinen Lebzeiten kontrovers diskutiert. Heute gelten sie als teilweise diskriminierend.
Es ist so die Vorstellung, früher musste das geglaubt werden, heute können wir das wissen. Früher mussten die Menschen noch Autoritäten folgen, heute kann ich dank Christus und dank Rudolf Steiners Wissenschaft selbst erkennen, dass da höhere Wesen sind. Das ist die Message. Und so kommen immer mehr Leute auf Steiner zu und sagen, Herr Steiner, also der damals der große Esoterikstar ist, wir brauchen eine neue Medizin. Herr Steiner, die traditionelle Landwirtschaft ruiniert den Acker. Wir brauchen eine neue Landwirtschaft. Und dann gibt es diesen Industriellen aus Stuttgart, Emil Mold, der eine Schule für die Kinder seiner Arbeiter gründen will und Anhänger Steiner ist und deswegen Steiner aufruft, ein pädagogisches Konzept zu entwickeln.
Und so entsteht schon 1919 die erste Waldorfschule. Heute gibt es mehr als 250 allein in Deutschland. 1921 wird der anthroposophische Kosmetik- und Arzneimittelkonzern Veleda gegründet. Die Produkte kann man noch heute kaufen. Auch die Homöopathie folgt den Lehren Steiners. Sie soll dem sogenannten Ätherleib helfen. Das ist nicht der Körper selbst, sondern eine Art geistiger Überbau. Weder der Ätherleib noch die Wirkung von Homöopathie konnten jemals wissenschaftlich nachgewiesen werden. In der Vorstellung von Steiner ist das aber irrelevant, denn die Wissenschaft, von der er spricht, könnten ohnehin nur diejenigen verstehen, die auch in diese Geistessphären vorgedrungen seien. Rudolf Steiner stirbt 1925. Unter den Nationalsozialisten wurde die anthroposophische Gesellschaft Steiners dann 1935 verboten. Trotzdem gab es auch im Nationalsozialismus Esoterik-Anhänger. Einer der wichtigsten Förderer der Lehre Steiners war Rudolf Hess, der Stellvertreter Adolf Hitlers. Hess glaubte auch an Horoskope und andere übersinnliche Dinge. Und das hatte im Zweiten Weltkrieg bizarre Folgen.
Es ist der 10. Mai 1941. Auf dem Flugfeld der Messerschmitt-Werke in Augsburg klettert Rudolf Hess am frühen Abend in das Cockpit einer Messerschmitt 110. Sein Ziel: Großbritannien. Der zweitwichtigste Mann in Nazi-Deutschland fliegt allein. Mitten im Krieg. Er will mit dem Fallschirm über Schottland abspringen. Am nächsten Tag erhält der überraschte Hitler auf dem Obersalzberg einen Brief von seinem Stellvertreter. Hess schreibt, er wolle die Briten zum Frieden mit Deutschland überreden. Am 13. Mai meldet die BBC in London, dass Rudolf Hess tatsächlich über Schottland mit dem Fallschirm abgesprungen sei. Dabei habe er sich den Fuß verstaucht und sei inzwischen gefangen genommen worden. Hess' Plan: Kontakt zum britischen Königshaus herstellen. Sein Angebot: Die Briten sollen im Empire freie Hand behalten und den Deutschen dafür Europa und die Sowjetunion überlassen. Doch Premierminister Churchill lehnt Verhandlungen ab. Den Deutschen ist die Sache peinlich, sie erklären Hess für verrückt. NS-Geheimdienstchef Walter Schellenberg wird später in seinen Memoiren schreiben:
Die Berichte des deutschen Inlandsnachrichtendienstes ergaben weiterhin, dass Hess ständig Beziehungen zu Astrologen, Hellsehern, Magnetopathen sowie Naturheilkundigen gepflegt und seinen Flug aufgrund astrologischer Ratschläge berechnet habe.
Wer Rudolf Hess letztlich geraten hat, nach Schottland zu fliegen, das bleibt im Dunkel der Geschichte. Kurz danach erscheint auf jeden Fall der Lagebericht auf dem Gebiet des astrologischen Schrifttums, den NS-Chefideologe Alfred Rosenberg verantwortet.
Die Erfolge des Nationalsozialismus, die einmalige Erscheinung des Führers, haben kein Beispiel in der deutschen Geschichte. Ganz besonders bemüht sich die Astrologie, diesen weltanschaulichen Zustand für sich auszubeuten und mit Prophezeiungen und Wahrsagungen primitivster Art Erfolg und Ziel des Nationalsozialismus zu vernebeln. Es wird notwendig sein, das ganze propagandistische Schriftentum über Astrologie nunmehr endgültig zu verbieten.
Rund 3 Wochen nach Rudolf Hess' gescheiterter Friedensmission wird im Juni 1941 an die Leiter der Staatspolizei und an alle Kriminalpolizeistellen ein geheimes Rundschreiben geschickt.
Okkulten Lehren, die vorgeben, dass das Tun und Lassen des Menschen von geheimnisvollen, magischen Kräften abhängig sei, kann das deutsche Volk nicht weiterhin preisgegeben werden.
In der Folge kam es zu Berufsverboten für Wahrsager und Astrologen und zu vielen Festnahmen. Interessant ist, dass sowohl Helena Blavatsky als auch Rudolf Steiner mit ihrer Menschenrassenlehre, wo sie von Wurzel- und Unterrassen fabulierten, für rechtes Gedankengut ziemlich anschlussfähig waren. Die Nationalsozialisten experimentierten sogar mit Waldorfschulen und biodynamischen Gärten. Nur anthroposophisch durfte das dann nicht genannt werden, denn die Nationalsozialisten duldeten keine andere Weltanschauung als ihre eigene. Danach fristet die Anthroposophie bis in die 1980er Jahre hinein ein Nischendasein. Es ist unter anderem die Öko-Bewegung, die den Ideen von Steiner wieder Aufwind gibt. Auch Astrologen und Wahrsagerinnen finden in der Nachkriegszeit wieder den Weg in die Medien.
Hier wird mit allen Mitteln gearbeitet, Damen und Herren, das neue Jahr schon heute zu entblättern. Hier werden die probaten Methoden genauso strapaziert wie die klassischen, aber wir nehmen die Tierzeichen nicht tierisch ernst. Wie überhaupt kaum etwas. Wir und Verzagen? Wir werden die Sterne fragen. Doch nicht nur die Sterne. Wir personifizieren unsere Visionen. Wir bieten den Star der Wahrsageprofis, die Buchela, die man die Pythia von Bonn nennt.
Ich bin die Buchela, ich tue die Wahrheit sagen. Die Wissenschaftler haben mir erklärt, ich sei ein Radioempfänger.
Madame Buchela ist die bekannteste Wahrsagerin der Nachkriegszeit. Und wenn es stimmt, dann hat sich auch Bundeskanzler Konrad Adenauer von ihr die Zukunft voraussagen lassen. Wirkliche Beweise dafür gibt es nicht. Das liegt am Geschäftsmodell von Hellsehern und Wahrsagerinnen, denn ihre Währung ist die Verschwiegenheit. Aber manchmal wird per Zufall bekannt, dass ein mächtiger Staatslenker oder eine Staatslenkerin die Dienste von Astrologen oder Wahrsagern in Anspruch genommen hat. Ein berühmtes Beispiel ist der französische Staatspräsident François Mitterrand, der regelmäßig die Astrologin Elisabeth Tessier um Rat gefragt haben soll. Nachweislich an die Kraft der Sterne geglaubt hat aber der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Es ist der 12. Juni 1987. US-Präsident Ronald Reagan hält seine berühmte Rede vor dem Brandenburger Tor.
Ich lege alle Pressekonferenzen und Ansprachen zeitlich fest. Ich bestimme auch den Zeitpunkt, wann er in die Air Force One steigt und wann sie abheben und landen darf.
Es ist nicht nur der Zeitpunkt, den Ronald Reagans Astrologin Joan Quigley angeblich für Reagans öffentliche Auftritte festlegt. Sie erstellt auch Horoskope für andere Staatschefs, wie den sowjetischen Counterpart Michail Gorbatschow. Und als das günstig ausfällt, ist der Weg frei für vertrauensvolle diplomatische Gespräche.
Nahezu jeden wichtigen Schritt und jede bedeutende Entscheidung, die die Reagans während meiner Zeit im Weißen Haus trafen, wurde im Voraus von dieser Frau in San Francisco abgeklärt.
Die Memoiren von Donald T. Reagan, Stabschef im Weißen Haus, schlagen 1988 ein wie eine Bombe. US-Präsident Ronald Reagan, damals einer der mächtigsten Männer der Welt, glaubt an Horoskope?
Irgendwann hatte ich einen farbig markierten Kalender auf meinem Schreibtisch, um mich daran zu erinnern, welche Tage günstig dafür waren, um den Präsidenten zu befördern, um öffentliche Reden zu halten oder um Handelskonferenzen mit ausländischen Mächten abzuhalten.
Nancy Reagan vertraut seit dem Anschlag auf ihren Mann im Jahr 1981 auf Joan Quigley. Sie hatte das Attentat angeblich vorausgesagt, nämlich, dass dem Präsidenten etwas Schlechtes zustoßen würde. Nancy Reagan geht jetzt lieber auf Nummer sicher und Ronald Reagan bekommt eine Art esoterischen Bodyguard. Der Bericht des ehemaligen Stabschefs von Reagan ruft auch amerikanische Wissenschaftler auf den Plan. Sie sind beunruhigt darüber, der Präsident könne seine politischen Entscheidungen von den Sternen abhängig machen.
US-Präsident Ronald Reagan hat diese Vorwürfe natürlich weit von sich gewiesen und wurde damals zitiert, Horoskope hätten keinerlei Einflüsse auf seine politische Arbeit gehabt. Meinte aber auch, was sei denn gegen den Blick in ein Zeitungshoroskop einzuwenden? Und so scheint es vielen Menschen zu gehen. Nicht nur die Astrologie boomt. Ob mit Horoskopen im Internet, bei Astro-Telefon-Hotlines oder Astro-TV. Ein Milliardengeschäft. Esoterische Ratgeberliteratur verzeichnet seit Jahren einen Umsatzzuwachs. Influencer-Accounts, die sich mit Esoterik, Hexerei und anderen okkulten Themen beschäftigen, haben hunderttausende Follower auf Instagram oder TikTok. Sie verkaufen dort Coachings, Astro-Sessions, Heilsteine oder Kristalle. Um die 20 Milliarden Euro Umsatz soll die Esoterikbranche nach Experteneinschätzungen in Deutschland in etwa jedes Jahr machen. Aber warum geben Menschen jede Menge Geld aus, um sich die Karten legen zu lassen oder für ein persönliches Horoskop im Internet? Warum glauben die Menschen an energetisiertes Wasser oder die Heilkraft von Globuli, obwohl da nachweislich gar keine Inhaltsstoffe, die heilen könnten, mehr drin sind? Dazu forscht die Psychologin Lotte Pummerer. Sie sagt, vor allem persönliche oder gesellschaftliche Umbrüche oder Krisen machen manche Menschen anfälliger für Esoterik.
Und wenn man erfährt, dass durch Esoterik eigene Fragen beantwortet werden und man auch ein Umfeld hat, was dafür offen ist, dann ist es eben auch sehr viel wahrscheinlicher, dass man selber entsprechende esoterische Erfahrungen sucht.
Wer in einem sozialen Umfeld lebe, das Esoterik eher ablehne, sei normalerweise dafür weniger empfänglich. Die Esoterik biete jedoch vielen Menschen Orientierung. Wem es zum Beispiel helfe, seinen Hochzeitstermin nach den Sternen auszurichten, der solle das machen. Aber eine okkulte Weltanschauung kann auch zum Problem werden.
Tendenziell ist es so, dass gerade wenn Esoterik auch mit einer Ablehnung von Wissenschaft einhergeht, dass das zum einen negative Konsequenzen für das Individuum haben kann. Also insbesondere, wenn es dann auch um den medizinischen Bereich geht, kann es eben durchaus sein, dass dann auch medizinische Maßnahmen dann mal abgelehnt werden, auch eigene Vorsorge, eigene Impfungen, was natürlich dann auch mit negativen physischen Konsequenzen einhergehen kann. In der esoterischen Szene gibt es eben auch bestimmte Strömungen, die durchaus auch mit manipulativen und sehr autoritären Strukturen arbeiten, wo es dann für Individuen, wenn sie dann einmal drin sind, auch sehr schwierig sein kann, wieder rauszukommen. Und auch da ist es sehr wichtig, auch für uns wachsam zu sein, darauf aufmerksam zu sein und letztendlich dann auch die Mittel zu nutzen, um dafür zu sorgen, dass solche Strömungen nicht noch an Zuwachs gewinnen, beziehungsweise solche Strömungen letztendlich auch nicht die Demokratie gefährden.
Kelsey Dehnert würde sich vermutlich nicht als besonders esoterisch bezeichnen. Die freie Autorin und Dozentin lässt sich ab und zu aber trotzdem die Karten legen. Kelsey ist sich bewusst darüber, dass es für diese okkulte Praktik natürlich keine wissenschaftlichen Belege gibt.
Das ist für mich so ein Tool, mit dem spiele ich halt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin zu viel in meinem Kopf und muss tatsächlich mal so ein bisschen wieder mehr ins Bauchgefühl. Es kann emotional entlastend sein, zu sagen, Merkur ist rückläufig und dementsprechend läuft halt gerade irgendwie alles rückwärts und bergab. Gleichzeitig musst du halt eben tatsächlich auch sagen, okay, jetzt bin ich aber nach wie vor ja irgendwie so ein bisschen die Hauptrolle in meinem eigenen Leben. Ich muss jetzt also schon irgendwie zusehen, dass ich meinen Kram auch gebacken kriege. Weil am Ende des Tages werde ich jetzt nicht mit irgendeiner lebensverändernden Entscheidung hingehen und sagen, ich mache jetzt das, was die Karten mir sagen. So, würde ich niemals tun. Also das ist ja das, was mir tatsächlich mittlerweile an Esoterik und Okkultismus an der Stelle so ein bisschen Sorgen macht, dass es halt sehr von rechts besetzt wird und da einfach unterschwellig diese spirituellen Einflüsse genutzt werden, um halt menschenfeindliche Ideologien zu etablieren. Und da wünsche ich mir tatsächlich einfach, dass wir da auch sowohl auf der Seite derjenigen, die es nutzen, als auch auf der Seite derjenigen, die es anbieten, nochmal viel, viel genauer hingucken, womit beschäftigen wir uns da eigentlich gerade und wer sind die Menschen, denen wir da im Zweifelsfall ja dann schon auch ein Stück weit ja unsere emotionalen Sorgen und Bedürfnisse anvertrauen, wenn wir so ein Reading buchen.
Und einer, der genau hinschaut, ist Holm Hümmler. Er ist Physiker und Vorsitzender der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Holm, hallo, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, hallo Mirko.
Ich muss dich mal was ganz Blödes fragen. Ich habe gelesen, dass angeblich viele Physiker oder auch andere Naturwissenschaftler an übersinnliche, okkulte Dinge glauben und sogar Vordenker der Esoterik-Szene sind. Hast du da eine Erklärung dafür, warum das so ist?
Naja, also grundsätzlich die einfache Antwort ist, weil es Menschen sind und weil Menschen irgendwas haben, an was sie sich klammern wollen. Wobei man grundsätzlich schon sagen muss, ich kenne da keine soziologischen Studien dazu, aber mein Eindruck ist, dass Naturwissenschaftler, insbesondere Physiker, schon deutlich weniger an sowas glauben als jetzt der Durchschnitt der Bevölkerung. Dass aber halt die Leute, die sich damit gerade in die Öffentlichkeit stellen und eben auch sagen, aber ich bin Physiker, dass die einfach deutlich mehr wahrgenommen werden.
Jetzt kannst du auch sehr gut für Physiker sprechen, weil du selbst einer bist. Beschäftigst dich aber mit Parawissenschaften. Kannst du kurz erklären, was das ist?
Also es gibt die Pseudowissenschaften, die sind halt ganz klar widerlegt und total unwissenschaftlich. Und dann gibt's halt so Felder, wo man theoretisch mal sagen könnte, naja, es könnte ja vielleicht doch was dran sein. Das ist immer das Allermeiste, mit dem wir uns unter der Rubrik Parawissenschaften beschäftigen, ist eigentlich an einem Punkt, wo man sagen muss, naja, also dass da noch irgendwas halbwegs Sinnvolles bei rauskommt, ist doch extremst unwahrscheinlich. Aber Parapsychologie zum Beispiel ist halt so ein Feld, wo man halt sich immer noch mal die Frage stellt, könnte es nicht vielleicht doch sein, dass irgendwie Gedanken aus irgendeinem Mechanismus heraus sich übertragen? Die Antwort ist nach allem, was wir wissen, sehr wahrscheinlich nein. Aber die Forschung dazu hat trotzdem halt interessante Dinge erbracht, aus denen auch die sonstige Psychologie was lernen kann, über beispielsweise Störeffekte, die man in Studien haben kann und ähnliche Dinge.
Es gibt ja alles Mögliche, ob es die Glaskugel oder Astrologie, vieles mehr. Gab es denn tatsächlich mal was, bei dem du zuerst den Eindruck hattest, hui, das ist ja tatsächlich so, dass da was dran sein könnte?
Also realistisch gesagt muss ich sagen, nein. Wir machen zum Beispiel von der GWUP aus halt regelmäßig die sogenannten Psi-Tests, wo halt Leute, die meinen, besondere Fähigkeiten zu haben, sich da eben kontrolliert, unter wirklich kontrollierten Bedingungen testen zu lassen. Das funktioniert auch immer ganz gut. Wir hatten allerdings einen Fall vor ein paar Jahren, wo halt jemand naja, wir hatten den Eindruck, dass er uns da schlicht ausgetrickst hat. Also, dass die allermeisten glauben tatsächlich dran, dass sie diese Fähigkeiten haben. Aber das war halt etwas mit Magnetismus, wo man relativ leicht hätte tricksen können, wo Ergebnisse im Erstversuch bedeutend besser waren, als wir das erwartet hätten. Und wo, nachdem wir gesagt haben, okay, dann müssen wir im zweiten Versuch mal besser nach Magnetdetektoren suchen, die Person keinen zweiten Versuch mehr gemacht hat. Also das gibt's natürlich auch.
Es gibt einen Kollegen von dir, allerdings Physiker aus dem 18. Jahrhundert, der hat damals schon von unsichtbaren Energien im Körper gesprochen, Franz Anton Mesmer, der den sogenannten Mesmerismus erfunden und sinngemäß gesagt, wenn die Energiebalance nicht im Lot ist, dann werden die Menschen krank. Was sagst du dazu?
Also das mit dieser Energiebalance ist letztlich was, das ist schon extrem alt. Also das kennen wir aus der altgriechischen Pneuma-Lehre. Das findet sich wieder in Indien mit dem Begriff Prana, in China mit dem Begriff Qi. Das ist so eine vorwissenschaftliche Vorstellung, die halt nichts mit der medizinischen Realität zu tun hat. Wobei, was Mesmer da halt neu reingebracht hat, ist, dass er sozusagen so physikalische Phänomene wie Magnetismus und Elektrizität, die man also gerade entdeckte und die da halt für viele Leute ja so an der Grenze zum Übernatürlichen waren und ganz, ganz schwer zu verstehen und nachvollziehen waren, halt benutzt hat, um dann halt damit Effekte auszulösen und den Anschein zu erwecken, dass er da halt was ganz Tolles macht. Möglicherweise hat er sich da auch selbst bei getäuscht, also das kann man ja nicht ausschließen. Aber eine Form von Pseudowissenschaftlichkeit, die letztlich immer wieder kommt, dass man halt irgendwas hat, was die Leute nicht verstehen oder einfach noch nicht verstehen, weil es so neu ist und dem man dann alle möglichen Wundereigenschaften zuschreibt.
Die Leute, die sich sowas ausdenken oder entwickeln, vielleicht ein bisschen neutraler formuliert, die machen das ja auch gerne so, dass es ganz wissenschaftlich klingt, indem man eben dann so einen Begriff wie Energie verwendet. Glauben die denn tatsächlich daran oder wissen die schon ganz genau, dass sie sich da jetzt gerade irgendwas herbeifantasieren, um andere vielleicht ein Stück weit zu beeinflussen und Geld zu machen auch?
Also mein Eindruck ist aus 20 Jahren Beschäftigung damit, die allermeisten von diesen Leuten glauben tatsächlich, dass sie was Besonderes entdeckt haben. Inwieweit das jetzt sozusagen ein logisches Gedankenkonstrukt ist und in sich nachvollziehbar ist, ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Wir haben auch Leute, da fällt mir also zum Beispiel Fritz Albert Popp, Biophysiker aus Marburg ein, der die sogenannten Biophotonen entdeckt haben wollte, also dass Zellen in lebendem Material über Lichtsignale miteinander kommunizieren. Der hat halt diese ganz schwachen Lichtblitze tatsächlich gemessen und hat sich da halt was zusammengereimt, hat dann festgestellt, dass er in der normalen Wissenschaft damit nicht ankommt und ist dann einfach immer weiter in die Esoterik-Szene abgedriftet, weil er damit für seine Thesen Beifall bekommen hat. Oder einer Müller, der in Anführungszeichen Entdecker eines Konzepts, das sich Global Scaling nennt. Das ist tatsächlich ein Fall, wo wir dokumentiert wissen, also dass er zumindest später in seiner Zeit halt auch Sachen verbreitet hat, an die er nicht geglaubt hat, weil das einfach gerichtlich festgestellt worden ist und er wurde dann auch wegen Betrugs verurteilt. Also in dem Fall wegen Anlagebetrugs, weil er an einem Schema mitgearbeitet hat, wo mehrere Leute halt Aktien verkauft haben für eine Firma, die ein technisches Gerät herstellen sollte, das ganz klar nicht funktioniert. Also sonst wäre er nicht verurteilt worden.
Das klingt schon ziemlich abenteuerlich. Was ist denn für dich das abstruseste Beispiel einer okkulten Praxis, die sich angeblich physikalisch-wissenschaftlich erklären lässt?
Also nun bin ich Physiker, beschäftige mich ganz viel mit Quantenunsinn und da muss ich sagen, also die Quantenheilung ist schon irgendwie so ein bisschen mein Favorit, weil da eben behauptet wird, man arbeite mit Quantenmechanik, was hochkomplexem und hochwissenschaftlichem, was eben auch wieder den Vorteil hat, dass die meisten Leute es halt nicht verstehen. Und es klingt wahnsinnig gelehrt und wenn man dann halt feststellt, was machen die Leute da eigentlich, dann stellt man fest, naja, es ist eine Form von Geistheilung. Dann kommt der Heiler und stellt sich vor, dass die zu behandelnde Person jetzt geheilt würde. Dann muss der Heiler die zu behandelnde Person an zwei Punkten berühren. Es ist ein reines, ich tippe dich an zwei Stellen an und denk mir was dabei. Dazu wird dann ein Haufen Quantenphysik außenrum palabert, die wirklich nichts mit dem zu tun hat, was da passiert. Es ist ein reines Placebo halt. Aber dieses Konzept ist einfach so absurd und klingt gleichzeitig so gut. Ja, das ist schon so ein bisschen ein Favorite von mir.
Vielleicht gilt ja das Prinzip, je absurder, desto glaubhafter. Wir kommen mal zu einigen okkulten Praktiken, die teilweise sehr populär sind. Und ich würde gerne mal von dir wissen, was da jeweils dran ist und wie du das einschätzt. Heilsteine, ein Bergkristall soll zum Beispiel positive Energie bringen. Aquamarin, gut gegen Seekrankheit sein. Könnte ich eigentlich ganz gut gebrauchen, hat bei mir aber nichts geholfen. Ist denn an irgendeiner dieser Sachen, an diesen Steinen was dran? Kann einem das helfen?
Nein, also ich meine, das sind halt einfach schöne dekorative Steine. Meistens auch, sagen wir mal, Dinge, die Mineraliensammler jetzt nicht unbedingt sich ins Regal stellen würden. Kleine Bruchstücke oder sowas, die man halt ein bisschen rundschleift und dann verkauft. Das ist im Prinzip die Mineralienhändler, die da ihren Abfall verwerten.
Dann Wünsche ans Universum. Das ist ja immer noch ziemlich populär. Man schickt einen Wunsch ins Universum, der geht dann in Erfüllung. Was steckt denn hinter dieser Theorie?
Das Problem bei diesen Wünschen ans Universum ist ja eigentlich, dass man letztlich sagt, okay, du musst dir das nur stark genug wünschen und dann kriegst du das auch. Und nun muss man sagen, dass einfach ganz, ganz viele Dinge, die in unserem Leben passieren, halt für uns gar nicht so direkt beeinflussbar sind. Und wenn man Leuten dann einredet, du musst es dir nur stark genug wünschen und naja, dann statt der großen sportlichen Leistung kommt dann halt der Bandscheibenvorfall, dann muss man halt sagen, also schiebt man den Leuten damit ja quasi die Schuld für die Probleme, die sie haben, in die Schuhe. Und das ist natürlich bei aller Liebe dafür, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen, natürlich in vielen Fällen sehr, sehr ungerecht und sehr, sehr schlimm auch für Leute, die schwere Krankheiten haben.
Aber wenn wir jetzt mal im Weltall bleiben, noch eine Frage zum Mond. Der Mond sorgt ja für Ebbe und Flut, hat also durchaus einen Einfluss darauf, was auf der Erde passiert. Ich zum Beispiel, zumindest behaupte ich das immer von mir selbst, kann, wenn Vollmond ist, oft nicht so richtig gut schlafen. Kann denn der Mond Einfluss auf uns haben, wenn er schon die Gezeiten bestimmen kann?
Naja, wenn wir die Größe eines Ozeans hätten, dann hätte er auch einen Einfluss auf uns. Das liegt halt schlichtweg daran, dass die Anziehung des Mondes auf der Seite der Erde, die dem Mond zugewandt ist, halt eine andere ist als jetzt im rechten Winkel dazu. Und das liegt an diesen riesigen Abständen, die wir halt auf der Erde haben und daran, dass Ozeane halt auch extrem groß sind. Das sehen wir schon in der Ostsee. Das ist dann für die Gezeiten halt einfach nicht mehr reicht, weil die Ostsee schon zu klein ist und wir selbst sind naheliegenderweise noch wesentlich kleiner. Dass wir natürlich wahrgenommene Effekte haben, wenn Vollmond ist, hat, glaube ich, zwei verschiedene Gründe. Zum einen ist es halt wirklich ganz banal. Es ist halt nachts heller und wenn man halt nicht in einem völlig abgedunkelten Raum schläft, was ich auch nicht so gerne tue, dann schläft man halt unter Umständen schlechter. Und das der andere Faktor ist, dass man halt dann sehr leicht anfängt, nach irgendwelchen Artefakten in Daten zu suchen. Es gibt Untersuchungen dazu, die halt versuchen, aus der Verbindung zu Mondphasen oder aus der Verbindung zu Sternzeichen oder sowas irgendwelche Statistiken herzuleiten und zu sagen, oh, bei Vollmond gibt's irgendwie mehr Unfälle. Dann stellt man halt fest, das sind alles nur zufällige Schwankungen. Wenn man aber halt vier Leute hat, die Untersuchungen machen, ob es bei Vollmond mehr Unfälle passieren, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass einer von den vier ein positives Ergebnis bekommt, relativ groß. Und wenn der dieses positive Ergebnis dann veröffentlicht und die anderen drei veröffentlichen ihre Ergebnisse nicht, weil es kam ja nicht das raus, was sie haben wollten, dann kriegt man halt so eine Verzerrung da rein. Und jedes Mal, wenn jemand meint, irgendwas gefunden zu haben, dann fängt er halt groß an zu schreien. Und die, die halt dasselbe machen und nichts finden, die schreien halt nicht gleich laut.
Man könnte ja meinen, wir leben hier in einer aufgeklärten Gesellschaft. Man kann sich zum Beispiel übers Internet informieren, aber irgendwie trägt das Internet vor allem zur Desinformation bei und dazu, dass die Leute sich dann Energiesteine oder was auch immer kaufen. Warum glauben denn trotzdem so viele Menschen an okkulte Praktiken wie die, die wir gerade besprochen haben, obwohl sie widerlegt sind inzwischen?
Weil es doch so schön wäre, wenn es funktionieren würde. Also ich erinnere mich an einen amerikanischen Aufsatz zu dem Thema, der überschrieben war mit "Die Hoffnung stirbt zuletzt".
Ganz herzlichen Dank dir fürs Aufschlüsseln und Aufdröseln und Erklären der vielen verschiedenen Praktiken. Und ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen schlauer, auch was den Mond angeht. Ich glaube jetzt tatsächlich nicht mehr daran, dass der Mond meinen Schlaf beeinflusst.
Wunderbar.
Okkultismus ist die Metaphysik der dummen Kerle. Seit den frühen Tagen des Spiritualismus hat das Jenseits nicht Erhebliches kundgetan als Grüße der verstorbenen Großmutter, nebst der Prophezeiung, eine Reise stehe bevor.
Das schrieb der berühmte Philosoph Theodor Adorno 1951 in seinem Buch Minima Moralia. Wie ist das für euch? Glaubt ihr an das, was in eurem Horoskop steht? Nutzt ihr Tarotkarten, manchmal einfach, um eine gute Zeit mit euren Freunden zu haben vielleicht? Oder haltet ihr das alles wie Adorno für Humbug? Schreibt uns gern, was ihr von Esoterik und Okkultismus haltet. Per Mail, auf TerraX History bei Instagram oder aber ihr kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal TerraX History. Dort posten wir, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns natürlich, wie immer, sehr über Feedback. Mehr zur Geschichte der Esoterik findet ihr in der ZDF-Mediathek. Wir verlinken euch einige interessante Dokumentationen in den Shownotes. Das war Terra X History, der Podcast, und wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Die Sterne sagen es mir zumindest. Ich gehe davon aus, dass das stimmt. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Kart. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sarah Fitzek. Redaktion im ZDF hatten Anja Greulich und Ricarda Schlosshahn. Ich bin Mirko Drotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.